Vor ein paar Jahren lebte ich allein in einer kleinen Wohnung, eine von diesen, die auch nach dem Putzen noch ein bisschen nach Feuchtigkeit riechen. Sie lag in einem ruhigen Teil der Stadt, nahe am Bahnhof, mit dünnen Wänden und Decken, die knarrten, als würde jemand darüber herumlaufen, obwohl ich im obersten Stockwerk wohnte. Ich mochte diesen Ort, oder zumindest mochte ich ihn am Anfang. Die ersten Monate waren normal. Ich genoss es, meinen eigenen Raum zu haben, mein eigenes Tempo. Ich arbeitete zu Bürozeiten, ging morgens aus dem Haus und kam kurz vor Sonnenuntergang zurück. Ich hatte keinen Besuch, keine Freundin, sprach kaum mit meinen Nachbarn. Kurz gesagt, es gab keinen Weg, wie jemand sonst in diese Wohnung hätte kommen können. Aber dann begannen die kleinen Dinge. Ich erinnere mich an eine Nacht, als ich nach einem langen Arbeitstag spät nach Hause kam. Ich öffnete den Kühlschrank und suchte nach dem Abendessen, das ich am Vortag vorbereitet hatte. Es war eine Tupperdose mit Pasta, mit Frischhaltefolie abgedeckt. Sie war weg. Ich dachte, vielleicht hatte ich sie unbewusst schon gegessen. Vielleicht war es ein langer Abend gewesen und ich hatte es vergessen. Aber als das ein zweites Mal passierte, konnte ich es nicht mehr ignorieren. Dasselbe mit dem Sofa. Die Kissen lagen auf dem Boden, als hätte sie jemand mit Kraft heruntergeworfen. Ein paar Mal fand ich die Fernbedienung an Orten, an die ich sie ganz sicher nicht gelegt hatte, zum Beispiel im Putzschrank. Nichts allzu Schlimmes, aber genug, um mich nervös zu machen. Ich dachte, vielleicht schlafwandle ich. Oder es war der Stress. Ich wollte nicht paranoid wirken, also ließ ich es dabei. Bis zu jener Nacht. Ich wachte plötzlich gegen 1 Uhr nachts auf, schweißgebadet, obwohl ich mich nicht daran erinnerte, etwas geträumt zu haben. Es war ein klebriges, bedrückendes Gefühl, als hätte mich jemand beim Schlafen beobachtet. Ich blieb noch eine Weile im Bett liegen, versuchte meinen Atem zu beruhigen, aber die Stille in der Wohnung fühlte sich zu dicht an, als wäre ich nicht mehr allein. Ich entschied mich zu duschen. Ich nahm mein Handy mit ins Bad, um Musik zu hören und mich abzulenken. Ich ließ die Tür wie immer einen Spalt offen und drehte den Wasserhahn auf. Das heiße Wasser füllte die Luft mit Dampf und für einen Moment fühlte ich Erleichterung. Ich schloss die Augen, ließ das Wasser über mich fließen und versuchte mich selbst zu überzeugen, dass alles nur in meinem Kopf war. Dann hörte ich es. Ein Klicken. Eine kaum merkliche Bewegung an der Tür. Ich erstarrte. Die Musik spielte weiter, aber meine Sinne waren scharf. Ich öffnete langsam die Augen und blickte zum Handy, das auf dem Waschbecken stand, gegen ein Glas gelehnt. Im Spiegelbild auf dem Display sah ich etwas, das dort nicht sein sollte. Eine Silhouette. Sie stand direkt neben dem Duschvorhang, ganz still. So nah, dass sie mich hätte berühren können, wenn sie die Hand ausgestreckt hätte. Sie machte kein Geräusch. Sie stand einfach nur da, wartete. Mein Herz begann mir wie wild gegen die Brust zu schlagen, als wollte es einen Ausweg finden, aber ich schrie nicht. Ich bewegte mich nicht. Aus irgendeinem Grund zwang ich mich, ruhig zu bleiben. Als könnte jede Reaktion etwas noch viel Schlimmeres auslösen. Langsam, mit sanften Bewegungen, nahm ich den Duschkopf aus der Halterung. Dann drehte ich den Hebel ganz auf. Das Wasser wurde augenblicklich kochend heiß und der Dampf füllte das Bad wie dichter Nebel. Meine Füße brannten, aber ich ließ den Duschkopf nicht los. Ich drehte mich abrupt um und riss den Vorhang zur Seite. Sie war da. Eine Frau. Blass, mit nassen Haaren, die an ihrem Gesicht klebten, und weit aufgerissenen Augen. Sie trug einen alten, abgewetzten Morgenmantel. Sie schrie nicht, als sie mich sah. Erst als das heiße Wasser ihr direkt ins Gesicht spritzte, stieß sie einen gellenden Schrei aus. Ich nutzte den Moment, um sie mit dem Metallduschkopf zu schlagen. Sie fiel rückwärts mit einem dumpfen Geräusch. Ich sprang aus der Dusche, rutschte auf dem nassen Boden aus und rannte zur Tür. Ich zog den Schlüssel aus dem Schloss und drehte ihn, verriegelte die Tür hastig. Mein Atem war ein keuchendes, fast hyperventilierendes Stoßen. Draußen im Flur begann das Geräusch trockener Schläge zu hallen. Ich rannte in die Küche, immer noch zitternd, suchte verzweifelt nach meinem großen Messer, das ich immer neben dem Schneidebrett liegen ließ. Es war nicht da. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Das war unmöglich. Es war immer dort. Immer. Die einzige Erklärung war, dass jemand es weggelegt hatte, dass sie es versteckt hatte, dass sie vielleicht schon viele Male vorher da gewesen war. Nachdem ich angerufen hatte, kam die Polizei innerhalb von 15 Minuten. Es waren die längsten Minuten meines Lebens. Als ich endlich die Sirenen und die Schritte auf der Treppe hörte, hätte ich fast geweint. Die Polizisten fanden sie im Badezimmer, zusammengesunken in einer Ecke, murmelnd, ohne Sinn. Sie leistete keinen Widerstand. Später erklärte mir einer der Beamten, was sie herausgefunden hatten. Die Frau hatte früher in dieser Wohnung gelebt, monatelang keine Miete gezahlt und war zwangsgeräumt worden. Aber sie hatte sich einen Schlüssel nachmachen lassen. Wochenlang war sie in die Wohnung geschlichen. Wenn ich nicht da war, hatte sich im Schrank versteckt, unter dem Bett, in den dunkelsten Ecken der Wohnung, hatte mein Essen gegessen, geschlafen, wenn ich außer Haus war. Das Schlimmste war, manchmal blieb sie sogar, wenn ich schlief. Ich weiß nie, wie viele Nächte sie im selben Raum wie ich verbracht hat, wie oft sie mich beim Schlafen beobachtet hat, wie oft sie nur Zentimeter von meinem Gesicht entfernt war, ohne dass ich es merkte. Die Sofakissen, das verschwundene Essen, die Fernbedienung, es war kein Vergessen. Es war sie. Ich bin Schüler im dritten Jahr der Highschool und habe kein Auto. Also laufe ich fast immer oder fahre manchmal mit dem Fahrrad, um mich fortzubewegen. Deshalb sehe ich viele Leute auf der Straße, was normalerweise kein Problem ist. Übrigens lebe ich in einer guten Stadt und besuche eine gute Schule. Es ist keine Privatschule, aber eine ziemlich gute öffentliche Schule. Der Teil der Stadt, in dem ich wohne, gilt als einkommensschwaches Gebiet. Es ist nicht schlecht, aber auch nicht so schön wie die Gegend, in der viele meiner Freunde wohnen. Der Typ, um den es in dieser Geschichte geht, ist jemand, den meine engen Freunde und ich den Crackhead nennen. Das erste Mal sah ich ihn, als ich im Sommer auf dem Weg zum Park war, um Basketball zu spielen. Er ging an mir vorbei und sagte etwas, das ich nicht verstand, also ignorierte ich ihn einfach und ging weiter. Bis dahin war nichts Seltsames passiert. Das zweite Mal sah ich diesen Typen, als ich in einer Pizzeria in der Nähe meines Hauses mit ein paar Freunden aß. Plötzlich rief mich mein Vater laut an. »Wir gehen in 5 Minuten zur Kirche, komm sofort nach Hause!« Also rannte ich wie ein olympischer Sprinter nach Hause, als derselbe Typ mich anhielt. »Hey, warum rennst du?« fragte er mich. Ich fragte mich, warum er jemanden aufhielt, der offensichtlich in Eile war. Bis zu diesem Moment war nichts allzu Seltsames passiert, aber es kommt noch mehr. Eines Abends saßen meine Freundin und ich auf dem Sofa in meinem Wohnzimmer und schauten einen Film. Plötzlich hatte ich ein seltsames Gefühl und drehte mich um. Die Art, wie mein Haus angelegt ist, gibt es direkt hinter dem Sofafenster. Als ich mich umdrehte, sah ich jemanden, der anscheinend durch die offenen Jalousien hineinblickte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es war, aber er hatte dieselbe Statur und trug ähnliche Kleidung. Ich machte meine Freundin darauf aufmerksam und sie schaute ebenfalls. Aber als sie es tat, ging er ruhig weg. Ich zuckte mit den Schultern und wir sahen weiter den Film. Jetzt wird es seltsam. Einer meiner besten Freunde, nennen wir ihn P, um seine Privatsphäre zu wahren, kommt ziemlich oft zu mir nach Hause, um abzuhängen. Wir gingen gerade zum Laden, um Snacks zu kaufen, als wir den Crackhead auf uns zukommen sahen. Er kam auf uns zu und begann uns zu grüßen, also grüßten wir zurück und gingen weiter. Während wir sprachen, fiel mir auf, dass P ungewöhnlich still war, also fragte ich ihn, ob alles in Ordnung sei, und er drehte sich zu mir um und sagte, »Du weißt, dass er deinen Namen gesagt hat, oder? Hast du ihm deinen Namen gesagt?« Da wurde mir klar, ich hatte ihm nie meinen Namen gesagt. So kommen wir zum letzten Mal vor dem jüngsten Ereignis. P war wieder bei mir, zusammen mit einem anderen engen Freund, den wir K nennen. Wir gingen nachts zum Park, um Basketball zu spielen, als wir den Crackhead sahen. Anstatt etwas zu sagen, blieb er still und starrte uns einfach an, während wir vorbeigingen, wobei er die Augen die ganze Zeit auf uns gerichtet hielt. Wir sahen uns alle an und bemerkten, dass er uns zu folgen begann. Wir beschleunigten unseren Schritt und schließlich hörte er auf, uns zu verfolgen. Der Rest des Abends verlief ruhig. Am nächsten Morgen, gegen 5 Uhr, ging ich joggen. Du fragst dich vielleicht, warum ein Highschool-Schüler um 5 Uhr morgens joggen geht. Nun, es gibt zwei Gründe. Erstens kämpfe ich im Wrestling-Team meiner Schule, also jogge ich jeden Tag, um fit zu bleiben. Der Grund, warum ich um 5 Uhr morgens joggte, war, dass ich nicht schlafen konnte und dachte, wenn ich schon wach bin, kann ich auch gleich laufen gehen. Als ich fast fertig war und gerade in meine Straße einbiegen wollte, bemerkte ich den Typen, wie er neben einem Auto stand und mich anstarrte, auf der anderen Seite des Eingangs zu meiner Straße. Ich bog in meine Straße ein und schaute zurück, aber der seltsame Typ war bereits verschwunden. Als ich zurückkam, war es etwa 6 Uhr, also war es schon hell, aber ich hatte ständig das Gefühl, dass er mich beobachtete, oder vielleicht war ich einfach nur paranoid. An diesem Punkt weiß ich wirklich nicht, wie ich mich diesem Typen gegenüber fühlen soll, jetzt wo es scheint, als würde er sich vor mir verstecken. Ich weiß nicht, was er im Schilde führt. Ich fühle mich nicht allzu unsicher, weil ich ein großer Kerl bin. Ich bin ungefähr 1,95 Meter groß, aber zu viel Vertrauen in die eigene Sicherheit kann einen manchmal in Schwierigkeiten bringen. Also denke ich, es ist wichtig, vorsichtig zu sein. Vor einigen Jahren mietete ich ein Haus im Norden Kaliforniens. Die Nachbarschaft lag direkt am Rande der Vororte. Es fühlte sich perfekt an, weil es genug Platz hatte, aber auch gute Nachbarn in der Nähe, sodass ich mich nicht einsam fühlte. Es gab keine Straßenlaternen, also wurde es nachts sehr dunkel, besonders wenn die Wolken den Mond verdeckten. Das störte mich jedoch nicht. Die Dunkelheit ließ mein kleines Haus nachts noch gemütlicher wirken. Eines Winterabends kam ich nach der Arbeit nach Hause. Es war ein bewölkter Abend, also konnte ich nur das sehen, was die Scheinwerfer meines Autos und das Licht des Vordachs beleuchteten. Als ich aus dem Auto stieg, bemerkte ich, dass jemand vielleicht in der Nähe geraucht hatte. Das war seltsam, weil ich diesen Geruch noch nie in der Nähe meines Hauses wahrgenommen hatte. Ich sah niemanden, also ignorierte ich es und ging hinein. Ich hatte eine lange Schicht mit Überstunden hinter mir, also war ich sehr müde. Obwohl es noch nicht einmal 7 Uhr war, beschloss ich, schnell zu duschen und ins Bett zu gehen. Später wachte ich auf, sicher, dass ich ein Geräusch innerhalb meines Hauses gehört hatte. Zuerst machte ich mir keine Sorgen, weil mein Freund manchmal nach der Arbeit bei mir duschte. Ich hatte ihm sogar einen Ersatzschlüssel gegeben, damit er hineingehen konnte, auch wenn ich nicht zu Hause war. Aber er schickte mir immer eine Nachricht, um mich vorher zu informieren. Und dieses Mal hatte ich keinen Anruf auf meinem Telefon gehört. Ich griff nach meinem Telefon auf dem Nachttisch, um zu überprüfen, ob mein Freund mir geschrieben hatte. Das helle Licht des Bildschirms und der Zifferntastatur blendete mich. Das war zu der Zeit, bevor Telefone die Helligkeit im Dunkeln automatisch anpassten, und mein Telefon war so hell, dass es als Taschenlampe verwendet werden konnte. Mit zusammengekniffenen Augen sah ich, dass es etwa 9 Uhr war, aber ich konnte nicht sagen, ob ich eine neue Nachricht hatte. Ich legte das Telefon beiseite und rief den Namen meines Freundes. Nach ein paar Sekunden Stille hörte ich laute Schritte, als jemand begann, im Erdgeschoss meines Hauses zu laufen. Ich sprang aus dem Bett und rannte in den Schrank. Die Person war gerade dabei, die Treppe hinaufzukommen, als ich die Tür öffnete und hineinging. Das Haus hatte 3 Zimmer im oberen Stockwerk, 2 Schlafzimmer auf jeder Seite des Flurs und ein Bad am Ende. Beide Türen der Schlafzimmer waren geschlossen, aber die Badezimmertür stand einen Spalt offen. Ich hörte die Person den Flur entlang rennen, an meiner Tür vorbeigehen und ins Bad gehen. Gott sei Dank tat sie das, denn es gab mir genug Zeit, den Zugang zum Dachboden in meinem Schrank zu öffnen und hinaufzusteigen. Ich hatte kaum angefangen, mich zu erheben, als die Person aus dem Bad rannte. Meine Füße waren gerade erst im Dachboden, als die Tür zu meinem Zimmer aufgestoßen wurde. Dann hörte ich Schritte, die in mein Zimmer gingen und anhielten. Als sie mich nicht sahen, rannten sie zurück in den Flur und gingen in das andere Zimmer, das nur mit Kartons, einigen Hanteln und einem Tisch voller Modellbausätze vollgestellt war. Sie mussten gedacht haben, dass sich jemand im Schlafzimmer versteckte, also kehrten sie zurück und schalteten das Licht ein. Ein Moment später wurde die Schranktür aufgerissen. Ich hockte im Dachboden, nur einen Fuß von der Öffnung entfernt, bereit, sie zu stoppen, falls sie versuchten, hinaufzukommen. Von meinem Platz aus konnte ich nur von ihren Knien abwärts sehen. Sie trugen dreckige, ausgefranste blaue Jeans und abgenutzte Arbeitsschuhe. Nachdem sie ein paar Sekunden den Schrank durchsucht hatten, traten sie zurück und ich hörte ein lautes Geräusch aus meinem Zimmer, gefolgt von einem Frustrations- und Wutausbruch. Ich blieb weiterhin in der Hocke im Dachboden. Ich hatte mein Telefon liegen lassen, als ich in den Schrank gerannt war, und ich war mir nicht sicher, ob ich herunterkommen könnte, ohne gehört zu werden. Nach einer Weile hörte der Lärm auf. Ich begann langsam zu zählen. Als ich bei 1000 angekommen war, dachte ich, es sei sicher, herunterzukommen und die Polizei anzurufen. Das Erste, was ich sah, als ich den Schrank verließ, war, dass der Eindringling mein Bett umgeworfen hatte, wahrscheinlich auf der Suche nach mir. Das war das laute Geräusch, das ich hörte, nachdem er den Schrank verlassen hatte. Da ich mein Handy nicht finden konnte, ging ich zum Festnetztelefon neben dem Bett und rief die Polizei. Ich blieb in meinem Zimmer, bis ich sie unten schreien hörte. Das Erdgeschoss war ein Chaos, aber das hatte ich schon erwartet. Die Stühle lagen auf dem Boden, das Sofa war umgeworfen, alle Bücher, Fotos und kleinen Sachen, die ich auf den Regalen hatte, lagen verstreut auf dem Boden. In der Küche waren die Schränke offen und Kisten und Dosen waren auf dem Boden verstreut. Soweit ich sehen konnte, fehlte nur ein Messer aus dem Holzblock. Die Polizei durchsuchte das ganze Haus und stellte fest, dass die Seitentür mit etwas wie einem Brecheisen aufgebrochen worden war. Sie vermuteten, dass er mein Haus schon eine Weile beobachtet hatte. Da fiel mir ein, dass er wohl draußen geraucht hatte, als ich nach Hause kam. Sie sammelten Beweise und rieten mir, in dieser Nacht bei Verwandten oder Freunden zu bleiben und die Tür zu reparieren. Aber ich ging nirgends hin und beschloss, wach zu bleiben. Ich stellte ein Regal vor die zerstörte Tür und verbrachte die nächsten Stunden mit Putzen. Manchmal näherte ich mich dem Fenster mit einer Taschenlampe und leuchtete entlang des Zauns, aber ich sah nichts. Am nächsten Tag rief ich an, um die Tür reparieren zu lassen, und installierte Bewegungsmelderlichter an der Rückseite und an den Seiten des Hauses. Ich zog auch ein Telefonkabel bis zum Dachboden und installierte dort eine Festnetzleitung. Ich wollte nicht wieder oben gefangen sein, ohne ein Telefon. Eine weitere Vorsichtsmaßnahme, die ich ergriff, war zu üben, wie schnell und leise ich aus dem Bett springen, in meinen Schrank gehen und zum Dachboden hochsteigen konnte. Ich versuche nicht darüber nachzudenken, was hätte passieren können, wenn ich langsamer gewesen wäre, um zum Dachboden zu kommen, oder wenn er nicht zuerst das Bad am Ende des Flurs betreten hätte. Ich wollte nicht wieder oben gefangen sein, ohne ein Telefon. Ich lebte früher in einem dreistöckigen Haus mit meinen Eltern, meinem jüngeren Bruder und unserem Hund. Wir zogen in dieses Haus, einige Monate bevor mein Bruder geboren wurde. Es war zu dieser Zeit, als wir die Nachbarn gegenüber kennenlernten. Lukas, der älteste Sohn ihrer Familie, war immer ein bisschen merkwürdig, aber einige Aspekte seiner Persönlichkeit gingen über das Merkwürdige hinaus. Sie waren wirklich beunruhigend. Es würde Stunden dauern, alles zu erklären, also komme ich direkt zum Punkt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Lukas mitten in der Nacht in unserem Haus war, ohne dass wir es wussten. Unser Haus stand auf einem Hügel, so dass es von vorne aus nur wie ein zweistöckiges Gebäude aussah, und der Keller war mit dem Hinterhof verbunden. Die Gärten in diesem Viertel waren viel größer als in den neueren Wohnsiedlungen, so dass es für jemanden leicht gewesen wäre, in den Hinterhof zu gelangen, ohne gesehen zu werden. Trotzdem war meine Familie schrecklich darin, sicherzustellen, dass alle Kellertüren immer verschlossen waren. Mein Bruder und ich gingen ein und aus, während wir im Garten spielten. Oder jemand ging nach unten, um den Hund rauszulassen, und vergaß, irgendeine der Türen vor dem Schlafengehen abzuschließen. Wir lebten in einem sicheren Gebiet, in dem die Leute oft die Türen unverschlossen ließen. Trotzdem verschloss meine Familie jede Nacht die Kellertür, zusammen mit allen anderen Türen des Erdgeschosses. Zu dieser Zeit hatte ich einen unregelmäßigen Schlafrhythmus, sodass ich normalerweise bis 3 oder 4 Uhr morgens wach blieb. Es gibt zwei bestimmte Momente in der Nacht, die mich glauben lassen, dass Lukas nachts in unserem Haus war, ohne dass wir es wussten. Eine Nacht war ich in meinem Zimmer, im oberen Stockwerk des Hauses. Es war wahrscheinlich gegen 2.30 Uhr morgens, als ich plötzlich ein wütendes Knurren von unten hörte. Ich dachte, mein Hund hätte eine Katze im vorderen Garten gesehen. Also ging ich schnell nach unten, um zu verhindern, dass er bellte und die ganze Familie weckte. Das passierte ab und zu, also schenkte ich dem wenig Aufmerksamkeit. Aber anstatt meinen Hund am Fenster im vorderen Bereich zu finden, fand ich ihn an der verschlossenen Tür, die zum Keller führte. Das Fell auf seinem Nacken war aufgerichtet und seine Nase war an der Unterseite der Tür fest gedrückt. Da war etwas oder jemand auf der anderen Seite der Kellertür. Ich war zu dieser Zeit noch ein Teenager, also begann ich in Panik zu geraten und schlich leise die Treppe hinauf. Ich weckte meine Eltern, aber keiner von ihnen nahm mich ernst. Mein Vater dachte, der Hund hörte Geräusche von draußen, aber er ging schließlich nach unten, um nachzusehen. Er sagte, alles schien im Keller in Ordnung zu sein, aber er bemerkte, dass wir eine der Kellertüren in dieser Nacht vergessen hatten abzuschließen. An einer anderen Nacht war ich wieder bis spät in der Nacht in meinem Zimmer wach. Diesmal hörte ich statt des Knurrens meines Hundes ein lautes Bellen, das durch das ganze Haus hallte. Der Klang war plötzlich und laut und es ließ mich fast vom Stuhl springen. Ich dachte, mein Hund hätte draußen eine Katze gesehen, also schaute ich schnell aus dem Fenster meines Zimmers, um zu sehen, worauf er bellte. Aber mein Herz blieb stehen, als ich statt einer Katze Lukas sah, wie er im Dunkeln aus unserem vorderen Garten rannte. Ich sah ihn die Straße überqueren und zurück zu seinem Haus laufen, bevor ich die Vorhänge schnell zuzog und mich versteckte. Ich saß dort, versuchte zu begreifen, was ich gerade gesehen hatte, und fragte mich, warum Lukas so spät in der Nacht in unserem Garten war. Am nächsten Morgen erzählte ich es meiner Mutter und sie sagte, dass sie später mit Lukas' Mutter sprechen würde. Ich fand heraus, dass als meine Mutter mit ihnen sprach, sie sagten, dass ihr Sohn so etwas niemals tun würde. Aber ich bin sicher, dass Lukas nachts in unserem Haus war. Wer weiß, was er dort gemacht hat. Ich meine, das ist schon lange her und meine Familie lebt nicht mehr in diesem Haus. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, wird mir klar, wie beunruhigend die Situation wirklich war. Ich lebe in einer ziemlich gewöhnlichen Vorstadtstadt auf Long Island, New York. Meine Freundin Sarah und ich haben vor kurzem ein perfektes kleines Haus für 2 bis 4 Personen gemietet. Wir haben einen recht großen Hinterhof und unser Haus steht an einer sehr ruhigen Straße. Auf einer Seite des Hauses befindet sich eine Wasserablaufrinne, wie der Landkreis sie nennt, die eigentlich nichts anderes ist als ein paar Bäume, die einen Gully umgeben. Auf der anderen Seite wohnt unser Nachbar Kyle mit seiner Frau. Sie sind etwas älter, in ihren 60ern, und sehr ruhig. Direkt gegenüber liegt ein kleiner Waldabschnitt vor einer weiteren Ablaufrinne. Für alle, die Privatsphäre vor dem Haus suchen, ist unser Haus also perfekt. Doch dann ist da noch der Hinterhof. Kyles Haus wird von einigen Büschen verdeckt, die der Vermieter vor Jahren gepflanzt hat, sodass abgesehen von dem Haus direkt hinter uns keine anderen Häuser unseren Hof einsehen können. Doch dieses eine Haus, das auf unseren Hof blickt, reichte aus, um Sarah und mich unwohl fühlen zu lassen. Während ich dies schreibe, ist Herbst und wir haben in den letzten Wochen Herbstputz gemacht, sowohl vorne als auch im Hinterhof. Mir fiel auf, dass jedes Mal, wenn wir draußen waren, 2 Personen am oberen Fenster des Hauses hinter uns standen. Ein Mann und eine Frau mittleren Alters. Wenn ich zu diesem Fenster hochsah, starrten sie weiter und beobachteten mich. Es wurde so unangenehm, dass wir begannen, so zu tun, als würden wir es nicht bemerken. Aber das hielten wir nur eine Weile durch. Die Blätter fielen weiter, Tag für Tag, und der Herbstputz musste fortgesetzt werden. Sarah wollte nicht mehr im Hof sein, weil sie sich zu unruhig fühlte wegen dieser beiden Personen, die uns immer vom Fenster aus beobachteten. An einem bewölkten Tag, als ich die Blätter zusammenhakte, sah ich wieder zu dem Fenster hoch und da standen sie wieder, die beiden, in diesem großen rechteckigen Fenster. Ich beschloss, ihnen zuzuwinken, um zu sehen, ob sie reagierten. Nach ein paar Sekunden Lächeln und Winken bewegten sie sich nicht. Keine Reaktion, aber ich konnte ihre Blicke spüren und ihre Augen, die starr auf mich gerichtet waren. Ich drehte mich um und versuchte weiterzuhaken, doch als ich Minuten später einen kurzen Blick zum Fenster warf und sie immer noch dort stehen sah, war es mir zu unangenehm, draußen zu bleiben. Ich ging ins Haus. Sarah meinte, wir sollten uns vorstellen. Zunächst zögerte ich, ließ mich aber überreden, mit ihr um den Block zu gehen, zu diesem Haus zu laufen und zu klingeln. Wir erwarteten, dass eine der Personen am Fenster öffnen würde. Doch stattdessen öffnete sich die Tür nur einen Spalt breit, sodass wir gerade einmal ein halbes Gesicht sehen konnten. Es sah nicht nach einem der beiden aus, die immer am Fenster standen. Außerdem war es drinnen so dunkel, dass es unheimlich und verstörend wirkte, dieses halbe Gesicht anzusehen. Der Typ schien viel jünger, vielleicht Anfang 20. Sarah und ich versuchten, freundlich zu sein und uns vorzustellen. Der Typ wirkte sehr verschlossen, nicht an einem Gespräch interessiert. Er hatte eine klare »Was wollt ihr?« Haltung. Und als ich fragte, ob noch jemand anderes mit ihm dort wohne, wie etwa seine Eltern, verneinte er. Ich erwähnte den Mann und die Frau, die immer am oberen Fenster standen, und der Typ hinter der Tür sagte, er wisse nicht, von wem ich spreche. Sarah und ich fühlten uns wirklich unwohl, also gingen wir einfach. Doch seltsamerweise bemerkte ich, als wir den Weg zurück zum Bürgersteig gingen, dass der Typ hinter der Tür uns immer noch durch den Türspalt beobachtete, mit diesem halben Gesicht. Ich bin mir sicher, er sah uns gehen, bis wir außer Sicht waren. Diese Begegnung war seltsamer und gruseliger, als wir erwartet hatten. Als wir zurück im Haus waren, ging ich nach oben. Unser Obergeschoss besteht nur aus dem Hauptschlafzimmer und dem Badezimmer. Es hat zwei Fenster und eines davon zeigt zu diesem Haus hinter dem Zaun. Ich schaute aus dem Fenster und sah die beiden wieder. Sie standen am Fenster und starrten. Selbst aus dieser Entfernung spürte ich, wie sie mich direkt ansahen. Ich schloss die Jalousien und ging runter, um Sarah davon zu erzählen. Wir waren uns einig, dass es Zeit war, ein paar hohe Büsche zu pflanzen, um den Blick auf ihr Fenster zu blockieren. Das einzige Problem? Es war bereits Herbst und zu spät, um Bäume oder Büsche zu pflanzen. Wir mussten den Winter durchstehen. Nach ein paar Tagen, in denen wir weder aus dem Schlafzimmerfenster schauten noch in den Hinterhof gingen, hörten wir eines Nachts ein seltsames Klopfen von unten. Ich bat Sarah, im Bett zu bleiben, während ich nachsah. Das Klopfen wurde lauter und ich stellte schnell fest, dass es nicht an einer der Türen war, sondern an einer der Fensterscheiben im Hinterhof. Die Jalousien waren natürlich geschlossen, weil wir nicht wollten, dass diese gruseligen Leute nachts in unser Wohnzimmer spähten. Ich ging näher und ja, es war eindeutig eine Faust, die gegen das Glas schlug. Ich überlegte, wer ist da? Zu rufen, aber ich erstarrte, zu verängstigt. Stattdessen schaltete ich das Hinterhoflicht ein und das Klopfen hörte auf. Ich wagte nicht einmal durch das Fenster oder die Tür zu schauen. Ich ließ das Licht an und ging zurück ins Schlafzimmer, wo ich Sarah von dem unheimlichen Klopfen erzählte. Aber ich tat so, als hätte ich denjenigen vertrieben. Ich übertrieb, weil ich nicht wie ein Feigling klingen wollte. Ich wollte auch nicht, dass sie sich Sorgen machte. Wir beide vermuteten, dass es etwas mit diesem Haus zu tun haben musste. Seitdem ist nichts mehr passiert, aber ich werde updaten, falls im Winter etwas geschieht. Update: 2 Wochen sind vergangen und wir haben die Leute am Fenster nicht wieder gesehen. Doch letzte Nacht hörten wir Schreie und Kreischen aus diesem Haus. Ich musste unser Fenster öffnen und es war klar, dass gedämpfte Schreie von dort drüben kamen. Dass wir sie durch 2 geschlossene Fenster hören konnten, zeigt, wie laut sie waren. Plötzlich verstummten sie und alles war still. Wir hätten fast die Polizei gerufen, taten es aber schließlich nicht. Ich werde weiter updaten, falls noch etwas passiert, aber langsam werden wir hier wirklich nervös. Vor etwa 3 Monaten bin ich in eine Wohnung mit 2 anderen Frauen gezogen, um zur Universität gehen zu können. Es gibt eine Liste von Dingen, die unser Wohngebäude nicht gerade angenehm machen. Zum Beispiel gehen die meisten Zimmer zum Flur hinaus, wo die Leute aus demselben Stockwerk ständig hin und her laufen, um das Gebäude zu betreten oder zu verlassen. Wenn man also die Fenster offen lässt, kann jeder, der vorbeigeht, direkt ins Zimmer sehen. Da ich aber die meiste Zeit an der Uni verbringe und sowohl meine Mitbewohnerinnen als auch die meisten Nachbarn sehr nett sind, stören mich diese Dinge nicht allzu sehr. Vor ein paar Nächten, als ich mich gerade schlafen legen wollte, hörte ich Musik von irgendwoher. Meistens Popsongs aus den 2000ern. da wir in einer studentenfreundlichen Stadt mit vielen Studentenverbindungen und Partys leben, schenkte ich dem keine große Beachtung. Wahrscheinlich gab es irgendwo eine Party oder eine Gruppe betrunkener Freunde, die auf der Straße Musik hörten. Ich ging ins Bett und ließ ein zufälliges Video auf meinem Handy laufen, um einzuschlafen, wie ich es oft mache. Doch gerade als ich einzuschlafen begann, hörte ich plötzlich Bohrergeräusche. Zuerst dachte ich, ich wäre schon halb im Schlaf und bilde mir das nur ein oder es käme von meinem Handy. Aber ich pausierte das Video und horchte genauer hin. Da war definitiv jemand, der in der Nähe einen Bohrer benutzte. Ich stand auf und lief verwirrt durch die Wohnung. Es war gegen 23 Uhr, also konnte zu dieser Uhrzeit niemand mehr arbeiten. Das Geräusch war am Fenster meines Zimmers am lautesten, also öffnete ich es, um nachzusehen, und erkannte, dass es aus der Nachbarwohnung kam, die meinem Fenster am nächsten war. In diesem Moment bemerkte ich auch, dass die Musik von dort kam. Aber in dieser Wohnung lebte niemand, was meine Verwirrung nur noch steigerte. Ich dachte, vielleicht hatte jemand vorgehabt, sie zu mieten, mit dem Vermieter gesprochen und dieser ließ etwas reparieren. Trotzdem kam es mir seltsam vor, dass sie das so spät an einem Donnerstag taten. Ich versuchte wieder einzuschlafen, aber sie hörten nicht auf, Lärm zu machen. Ich schrieb einem Freund und beschwerte mich schließlich darüber, schickte ihm Sprachnachrichten und sogar ein Video, das auf das Fenster gerichtet war, von dem der Lärm kam. Er sagte, ich solle die Polizei rufen, weil es unmöglich legal sein könnte, so etwas zu tun, besonders in einem Wohnhaus mit vielen Apartments. Ich entschied mich dagegen, weil ich einfach nur schlafen wollte und es schon nach Mitternacht war. Ich zwang mich, trotz der Bohrergeräusche zu schlafen, aber kurz nach 1 Uhr morgens wachte ich wieder auf, diesmal von Hammerschlägen. Ich war gestresst, aber nicht genug, um etwas zu unternehmen. Ich versuchte wieder einzuschlafen, nur um erneut aufzuwachen. Diesmal sah ich nicht einmal auf die Uhr. Ich hatte genug, zog meinen Bademantel an und ging hin, um demjenigen, der so viel Lärm machte, die Meinung zu sagen. Das Fenster der Wohnung stand offen, also beschloss ich, von dort aus mit ihnen zu sprechen. Allerdings befand sich das Fenster über der Treppe, also musste ich ein paar Stufen hinuntergehen, um in ihr Blickfeld zu kommen, was mich aus ihrer Perspektive noch kleiner aussehen ließ. Aber das war mir in dem Moment völlig egal. Sobald ich am Fenster ankam, spürte ich, wie mir fast der ganze Mut verschwand. In dem Zimmer waren 4 Männer, alle schienen zwischen 30 und 40 zu sein und alle hörten auf mit dem, was sie taten, um mich anzustarren. Jetzt war nur noch die Musik aus dem Radio zu hören und irgendwie fühlte sich das plötzliche Verstummen der anderen Geräusche erschreckend an. Denn obwohl ich genau das vor ein paar Sekunden noch wollte, wollte ich jetzt definitiv nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit dieser 4 Männer stehen. Etwas anderes, das mich störte, woran ich aber erst am nächsten Tag dachte, war ihre merkwürdige Musikwahl. Es beunruhigte mich zu realisieren, dass Männer mittleren Alters Musik hörten, die normalerweise Teenager oder sogar Kinder mögen würden. Keiner von ihnen schien überrascht, mich zu sehen. Sie schauten mich nur verwirrt an, als würden sie denken, was ist das? Ich erinnerte mich, warum ich hier war, und sagte, Entschuldigung, es ist ziemlich spät und die meisten Leute hier müssen morgen früh arbeiten. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, könnten Sie das bitte zu einer anderen Zeit machen. Nun, ich bin eine ziemlich kleine und zierliche 19-Jährige, die nicht einmal daran gedacht hatte, etwas anderes als einen Bademantel anzuziehen. Als 2 dieser Männer um die 40 ans Fenster kamen, über mir aufragten und mich von oben bis unten musterten, fast wie Raubtiere, erstarrte ich und spürte, wie mir die Nackenhaare zu Berge standen. Beide waren verschwitzt, mit leicht geöffneten Mündern, und einer von ihnen hielt einen ziemlich schwer aussehenden Hammer in der Hand. Sie begannen auf eine krankhaft verdrehte Art zu grinsen, und ich hatte plötzlich das dringende Bedürfnis, mich zu übergeben. Zutiefst unwohl begann ich langsam rückwärts zu meiner Wohnung zu gehen, ohne sie aus den Augen zu lassen, mit dem Gefühl, sie könnten versuchen, mich zu packen. Als ich die letzte Stufe erreichte und weit genug vom Fenster entfernt war, rannte ich zu meiner Tür, ging hinein und schloss ab. Eine meiner Mitbewohnerinnen war in dieser Nacht nicht da, und ich nahm an, die andere schliefe, da sie meine Nachricht in der Gruppenchat nicht gesehen hatte, in der ich fragte, ob jemand in diese Wohnung eingezogen sei. Ich ging zurück in mein Zimmer und hörte keine Werkzeuggeräusche mehr. Tatsächlich schien sogar das Radio ausgeschaltet worden zu sein. Ich war mir nicht sicher, was ich davon halten sollte, denn jetzt war ich nicht mehr wütend, nur noch angewidert und verstört. Ich weiß, ich hätte die Polizei rufen sollen, aber ich war zu gestresst, um mich darum zu kümmern. Ich sah auf die Uhr. Es war etwa 2.15 Uhr morgens. Ich legte mich wieder ins Bett, redete mir ein. Ich hätte keine Angst und wolle nur schlafen. Schließlich schlief ich ein. Ich wachte mitten in der Nacht wieder auf, diesmal gegen 3.30 Uhr, und hörte keine Geräusche aus der Wohnung. Alles war still und das begann mich zu beunruhigen. Es war zu still. Ich musste etwas gehört oder gespürt haben, das mich geweckt hatte. Die Stille machte mich nervös und ich hatte das Gefühl, jemand könnte auf der anderen Seite meines geschlossenen Fensters stehen. Ich versuchte nicht daran zu denken, aber ich konnte danach nicht mehr friedlich schlafen. Am nächsten Morgen, als ich hinausging, kam ich am selben Fenster vorbei und bemerkte, dass es geschlossen war. Es war, als wäre die vorherige Nacht nie passiert, aber ich fragte die Mitbewohnerin, die da war, ob sie etwas gehört hatte, und sie sagte, sie sei mehrmals in der Nacht aufgewacht, konnte aber wegen Schlaflähmung nicht aufstehen oder etwas tun. Wie auch immer, das bestätigte, dass ich mir nichts eingebildet hatte. Diese Leute waren wirklich da gewesen. Aber wie hatten sie dann die Schlüssel zum Gebäude und zu dieser Wohnung? Warum schien es, als wollten sie tagsüber nicht gesehen werden? Was hatten sie mit mir oder vielleicht mit irgendeinem Passanten vor? Es ist jetzt eine Woche her und zum Glück habe ich diese Männer nicht wieder gesehen. Trotzdem habe ich keine Ahnung, wer sie waren oder was sie taten. Und ehrlich gesagt habe ich Angst vor der Möglichkeit, dass sie zurückkommen oder noch irgendwo herumschleichen könnten. Meine beiden Söhne, Sam und Robbie, sind Zwillinge. Sie sind 6 Jahre alt. Vor einem Jahr lebten wir noch in unserem alten Haus, aber etwas geschah, das uns zum Umzug zwang. Es ist eine lange und schreckliche Geschichte. Ich lebte 4 Jahre in diesem Haus. Meine Frau Carol und ich heirateten dort und bekamen dort auch unsere Kinder. Die Nachbarschaft veränderte sich langsam, nicht zum Besseren. Aber ursprünglich planten wir trotzdem noch länger in diesem Haus zu bleiben, bis dies passierte. Unser Haus stand an einer Ecke und das Haus hinter uns, an der kreuzenden Straße, war von hohen Bäumen und Büschen verdeckt, sodass wir diese Nachbarn kaum je sahen. Unser Nachbar zur Rechten jedoch hieß Steve. Er war erst seit weniger als einem Jahr dort eingezogen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich nur ein paar Mal mit ihm gesprochen. Beide Male konnte ich ihn wegen seines starken Akzents kaum verstehen und generell schien er kein sehr freundlicher Mensch zu sein. 2 seiner Fenster gingen auf unseren Hinterhof. Es gab nicht viel Privatsphäre, aber in diesen beiden Zimmern hatte ich nie Licht gesehen, also nahm ich an, es seien ungenutzte Gästezimmer oder ähnliches. Eines Tages im Sommer spielten Sam und Robbie im Hinterhof in ihrem aufblasbaren Pool und mit ihren Wasserpistolen, während ich im Garten arbeitete. Als ich gerade zur freistehenden Garage ging, sah ich Steve an seinem Fenster. Ich sah ihn nur für eine Sekunde, keine halbe Sekunde, nachdem ich ihn bemerkt hatte, als er sich umdrehte und vom Fenster verschwand. Es war etwas seltsam, aber ich dachte mir nichts weiter dabei. Später an diesem Tag, als die Sonne unterging, gingen die Kinder wieder nach draußen zum Spielen. Es war sehr heiß. Also stiegen sie wieder in ihren Pool, während Carol und ich in der Küche waren. Sie bereitete das Abendessen zu. Plötzlich verstummte das Lachen der Kinder für einen Moment und Robbie kam hereingerannt und sagte, da sei ein blinkendes Licht im Fenster des Nachbarn. Ich musste ihm in den Hinterhof folgen, um zu sehen, was er meinte. Er zeigte auf eines von Steves oberen Fenstern, das zum Hof hinausging, und sagte, da sei ein weißes Licht gewesen, das immer wieder aus dem Fenster gekommen sei. Sofort dachte ich das Schlimmste und fragte die Zwillinge, ob es wie ein Kamerablitz ausgesehen habe. Beide bejahten das. Ich sagte ihnen, es sei Zeit, sich abzutrocknen und reinzukommen. Ich half ihnen, trocken zu rubbeln und brachte sie ins Haus, wo ich Carol erzählte, was passiert war. Sie nahm ebenso wie ich gleich das Schlimmste an. Sie sagte, ich solle zu Steve gehen und an seine Tür klopfen, was ich auch tat, Aber er antwortete nicht. Selbst sein Auto stand in der Einfahrt, also musste er zu Hause sein. Nach mehreren Versuchen zu klingeln und an die Tür zu klopfen, gab ich auf und ging zurück. Ich sagte Carol, er mache nicht auf, was die Aussage der Kinder nur noch glaubwürdiger erscheinen ließ. Auch wenn wir nicht beweisen konnten, dass das weiße Licht ein Kamerablitz war, sah es wirklich danach aus. Und das war beunruhigend. Es verging einige Zeit, vielleicht sogar Wochen, bis der nächste Vorfall passierte. Eines Nachts, als Carol und ich im Schlafzimmer waren, hörten wir, wie sich die Gartentür leise öffnete und schloss. Carol wollte, dass ich nachsah, also ging ich in den Hinterhof und schaute mich um. Ich machte alle Lichter an, während ich suchte, fand aber weder etwas noch jemanden. Allerdings bemerkte ich, dass die Lichter in Steves Hinterhof an waren. Ich ging näher zum Zaun, um in seinen Garten zu schauen, und erschrak fast zu Tode, als er plötzlich auf der anderen Seite des Zauns auftauchte und fragte, ob ich etwas brauche. Ich fragte ihn, ob er jemanden gesehen oder gehört habe, der in unseren Garten eindrang. Er verneinte. Ich nutzte den Moment, um ihn direkt zu fragen, ob er zufällig meine Kinder beobachtet habe, da sie dachten, jemand hätte aus seinem Fenster Fotos gemacht, während sie im Pool spielten. Seine Reaktion war etwas verdächtig. Er zeigte sich übermäßig beleidigt von meiner Frage und schrie mich fast an wegen dieser Anschuldigung. Wieder ohne Beweise konnte und wollte ich keinen Streit mit einem Nachbarn anfangen. Ich entschuldigte mich und ging zurück ins Haus. Carol war nicht zufrieden damit und sagte, er sei voller Ausreden. Der nächste Vorfall passierte erst Wochen später. Dieses Mal mitten in der Nacht, als wir schliefen. Ich wachte auf, weil Carol mich panisch schüttelte. Zuerst schaute ich mich verwirrt um, aber dann hörte ich die Kinder aus ihrem Zimmer schreien. Ich sprang aus dem Bett und rannte die Treppe hinunter ins Kinderzimmer. Robbie war wach und weinte, und ich entdeckte Sekunden später, dass sein Weinen und Schreien Sammy geweckt hatte, der nun ebenfalls weinend und schreiend reagierte. Robbie sagte, da sei gerade jemand am Fenster gewesen und es habe einen Kamerablitz gegeben. Mir lief es eiskalt den Rücken hinunter, aber gleichzeitig kochte mein Blut. Das Einzige, was ich fragen konnte, war, wie sah er aus? Robbie sagte, er habe ihn nicht gesehen. Ich brachte die Kinder in unser Schlafzimmer, damit sie bei uns schliefen. Bei ausgeschaltetem Licht spähte ich aus unserem Schlafzimmerfenster zu Steves dunklem Haus hinüber. Ich musterte jedes Fenster seines Hauses und entdeckte ihn. Genau wie ich stand er an einem der oberen Fenster, in jenem Zimmer, das zum Hof hinausging. Wutentbrannt ging ich hinüber und klingelte bei ihm, etwa 15 Mal. Er machte nie die Tür auf. Ich rief die Polizei, um eine Anzeige gegen Steve zu erstatten, damit, falls andere Leute in Zukunft über ihn berichteten, die Polizei vielleicht ermitteln würde. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Manchmal saß ich draußen und wartete darauf, ihn hinausgehen zu sehen. Aber er mied es eindeutig rauszukommen, wenn ich draußen war. Deshalb zogen wir innerhalb eines Monats in ein neues Haus, in einer nahegelegenen, aber anderen Stadt um, das sich als viel besserer Ort zum Aufziehen unserer Kinder erwiesen hat. Das ist nicht wirklich meine Geschichte, aber ich habe so gut wie alles mitbekommen. Also werde ich sie trotzdem erzählen. Ich lebe seit über 20 Jahren mit meinem Mann Benjamin in einem bescheidenen zweistöckigen Haus. Alle unsere Kinder haben inzwischen ihr eigenes Leben und ich könnte nicht stolzer sein. Aber was ich euch erzählen möchte, ist letztes Jahr passiert. Jemand war gerade in das Haus gegenübergezogen, was schön war, denn ich hatte es satt, die ganze Zeit ein leeres Grundstück zu sehen. Ich bin in Rente. Also verbringe ich viel Zeit auf unserer Veranda. Beim Stricken, Lesen, beim Genießen des Wetters mit meinem Mann, was auch immer. Ich höre dort auch viele True Crime Podcasts und manchmal spiele ich einfach Musik. Die Person, die in das Haus gegenübergezogen war, war ein junger Mann, vielleicht Mitte 20. Er fuhr einen BMW, der teuer aussah, und trug immer auffällige Kleidung, also nahm ich an, dass er wohlhabend war oder so tat. Ich hoffe, ich vermittle keinen schlechten Eindruck von ihm, denn eigentlich war er sehr nett. Er stellte sich uns nach ein paar Tagen vor. Sein Name war Quinn. Er hatte vor ein paar Jahren die Uni abgeschlossen, wie ich vermutet hatte. Er war ein kluger Junge und verstand sich gut mit Benjamin. Sie lachten und redeten über Sport, und Benjamin erzählte sogar ein paar Geschichten aus seiner Studienzeit, die ich lange nicht mehr gehört hatte. Quinn sagte, er arbeite in der Unterhaltungsbranche und mache freiberufliche Jobs für eine Internetpersönlichkeit. Ich verstand nicht ganz, was das bedeutete, aber es musste lukrativ sein, denn er schien ziemlich wohlhabend zu sein. Er sprach mit Benjamin über Aktien und erzählte uns von einigen Investitionen, die täte. Tja, at das auch nur auf der Seite. Insgesamt wirkte er wie ein guter Junge. Einige Monate lang verlief alles normal. Wie gesagt, ich verbringe viel Zeit auf der Veranda. Also winkte Quinn mir oft zu, wenn er das Haus verließ, und ich erwiderte das immer. Ich kann mich nicht genau erinnern, wann, aber irgendwann bemerkte ich, dass immer wieder dasselbe Mädchen zu Quinns Haus kam. Sie fuhr einen kleinen weißen Cabriolet und war sehr jung, blond, genau die Art Mädchen, die man bei einem Typen wie ihm als Freundin erwarten würde, um ehrlich zu sein. Sie kleidete sich etwas aufreizend, was mir nicht ganz gefiel. Ich nahm an, es sei seine Freundin, die vielleicht nach dem Rechten sah, während er nicht da war. Sie hatte ihren eigenen Schlüssel, also ergab das Sinn. Es wurde regelmäßig. Ein- oder zweimal pro Woche sah ich das Auto vorfahren, während Quinn nicht zu Hause war. Sie ging hinein, blieb eine Weile und fuhr dann wieder weg. Ich verstand nicht wirklich, was sie dort machte, aber junge Leute haben heutzutage eben andere Beziehungsweisen, also behielt ich meine Meinung für mich. Dann, eines Nachmittags, sah ich sie zusammen. Quinn kam mit ihr auf dem Beifahrersitz in seine Einfahrt gefahren. Das bestätigte es. Sie war seine Freundin, genau wie ich vermutet hatte. Doch kurz nach diesem Tag wurde die Situation offenbar angespannter. Eines Nachmittags, als ich in meinem kleinen Garten arbeitete, hörte ich laute Schreie vom Haus gegenüber. Quinn und das Mädchen standen in der Einfahrt und stritten sich. Ich konnte nicht verstehen, worum es ging, aber das war auch nicht nötig. Sie fuchtelte mit den Armen, spuckte ihm die Worte praktisch entgegen. Es sah aus, als würde sie ihn schlagen wollen. Am Ende stieg sie ins Auto, knallte die Tür zu und raste davon. Quinn schüttelte nur den Kopf und ging zurück ins Haus. Ich glaube nicht einmal, dass er mich bemerkt hatte. Ich dachte, es sei ein normaler Paarkrach. Jedes Paar streitet mal und es war nicht mein Platz, mich einzumischen. Doch dann sah ich ihr Auto wieder vor seinem Haus, wenn er nicht da war. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern mehrmals. Ich erwähnte es Benjamin und er sagte, ich sei eine Neugierige und solle den armen Jungen in Ruhe lassen. Ich stimmte zu, doch dann kam die Nacht, in der alles eskalierte. Benjamin und ich schliefen, als uns Sirenen draußen weckten. Wir stürzten hinaus und gesellten uns zu den paar Nachbarn, die schon auf der Straße standen. Quinns Haus war voller Streifenwagen, ein Krankenwagen, das ganze Programm. Wir sahen, wie die Polizei das Mädchen in Handschellen hinausführte. Sie wehrte sich nicht, schrie nicht. Sie nahm alles mit leerem Gesichtsausdruck hin. Dann sahen wir Quinn auf einer Trage herausgetragen werden. Er war blutüberströmt und ich konnte einen Schrei des Entsetzens nicht unterdrücken. Eine Woche lang sahen wir ihn danach nicht. Ich machte mir große Sorgen. Als er schließlich zurückkehrte, gingen Benjamin und ich zu ihm, um nach ihm zu sehen. Er ließ uns ohne Zögern herein und erzählte uns alles. Anscheinend hatte das Mädchen, sie hieß Ellie, alles gestanden, was die Arbeit der Polizei erleichterte. Erstens hätte sie keinen Schlüssel zu seinem Haus haben dürfen. Sie hatte ihren gestohlen und einen Duplikat anfertigen lassen, ohne dass er es wusste. Laut Quinn begann sie, Dinge von ihm zu verlangen. Teure Restaurants, Schmuck, Luxusreisen. Wenn er zögerte, wurde sie besitzergreifend und gewalttätig. Und so begann der Niedergang ihrer Beziehung. Jedes Mal, wenn sie unangekündigt in seinem Haus auftauchte, hatte er keine Ahnung. Sie hatte Zugriff auf seinen Standort über sein Handy, etwas, von dem er nicht einmal wusste, dass es möglich war. Sie hatte all seine Sachen durchsucht und am schlimmsten versteckte Kameras in seinem Schlafzimmer installiert. Jedes Mal, wenn sie in sein Haus zurückkehrte, während er nicht da war, wechselte sie die Batterien der Kameras und stellte sicher, dass sie noch funktionierten. Der Streit, den ich mitbekommen hatte, war Quinns Versuch gewesen, Schluss zu machen. Sie weigerte sich und Quinn willigte widerwillig in eine Pause ein. Doch Ellie hatte alles durch die Kameras mitverfolgt und in derselben Nacht kam sie mit einem Messer zu seinem Haus. Den Rest könnt ihr euch vorstellen. Irgendwie gelang es Quinn, sie zu überwältigen, aber nicht, bevor sie ihn schwer verletzt hatte. Der Arzt sagte, er sei einen Zentimeter davon entfernt gewesen, operiert werden zu müssen oder zu sterben. Benjamin und ich versuchten, ihn zu trösten, aber er war sichtlich mitgenommen. Das Letzte, was er uns sagte, bevor wir gingen, war, dass er eine Lektion darüber gelernt habe, mit seinem Geld vor hübschen Mädchen anzugeben. Kurz darauf zog er aus. Er sagte, er fühle sich in dem Haus nicht mehr sicher und seine Ex habe viele Freundinnen wie sie. Er mochte den Gedanken nicht, dass sie wussten, wo er wohnte. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Ich bete zu Gott, dass es ihm gut geht. Niemand sollte so etwas durchmachen müssen. Vor allem nicht jemand so jung wie er. Mein Name ist Garrett und das hier passierte während meinem zweiten Studienjahr. Als ich nach dem ersten Jahr keinen Platz im Studentenwohnheim bekam, musste ich schnell eine Unterkunft außerhalb des Campus finden. Kurz gesagt landete ich in einer Wohngemeinschaft, bestehend aus drei Häusern, die relativ nah am Campus lagen, aber nicht wirklich. Es war nicht ideal, aber günstig und ich hatte nicht viele Alternativen. Außerdem hatte ich ein Fahrrad. Daher machte mir der längere Weg nichts aus. Die meisten Bewohner waren junge Studenten wie ich, aber es gab einige Ausnahmen. Ein paar ehemalige, ein oder zwei Tutoren und einige ältere Leute, die spät im Leben noch ihren Abschluss machten. Doch die Person, die mir sofort auffiel, war eine ältere Frau, die in einem der anderen Häuser wohnte. Sie war vielleicht um die 50, schien aber etwas älter. Sie hatte graues Haar und humpelte leicht, als hätte sie Rückenprobleme. Sie war sehr still und zurückhaltend und hatte stets einen leeren Gesichtsausdruck. Ich nahm an, sie hatte irgendeine Verbindung zur Universität. Vielleicht war sie Dozentin oder Alumni, aber niemand erwähnte etwas und ich fragte nicht nach. Das erste Mal, als ich sie seltsam handeln sah, war in unserer Gemeinschaftsküche, was schon an sich merkwürdig war, denn die anderen beiden Häuser hatten eigene Küchen. Sie kochte nicht, aß nicht, und sprach mit niemandem. Sie stand einfach da, während der Rest von uns redete, kochte und Musik hörte. Sie versuchte nicht, sich einzubringen, sondern beobachtete uns nur mit diesem leeren Blick. Unsere Blicke trafen sich mehrmals und ich hatte das Gefühl, sie beobachtete speziell mich, obwohl das unwahrscheinlich schien. Niemand sonst schien sie zu bemerken, was ich ebenfalls seltsam fand. Vielleicht wussten sie etwas, was ich nicht wusste. Später in der Woche sah ich sie wieder, als ich in meinem Zimmer Hausaufgaben machte. Ich schaute aus dem Fenster und da stand sie, starrte zu mir herüber. Noch seltsamer, sie stand nicht auf dem Bürgersteig, sondern mitten auf der Straße. Es war spät und ziemlich kalt, sie musste frieren. Ich konnte nicht sagen, ob sie direkt in mein Fenster starrte oder nur in Richtung des Hauses, aber ich hatte das Gefühl, sie beobachtete mich gezielt. Ich weiß nicht, warum ich es tat, aber ich winkte ihr freundlich zu. In dem Moment, als ich es tat, bereute ich es sofort. Sie winkte nicht zurück. Stattdessen hüpfte sie ein paar Mal aufgeregt auf und ab und rannte dann zu einem der anderen Häuser, vermutlich ihrem eigenen. Mir wurde etwas übel. Ich hatte nicht nur bestätigt, dass sie mich bemerkt hatte, sondern auch, dass sie die ganze Zeit in mein Zimmer gestarrt hatte. Und selbst wenn nicht, wusste sie jetzt, welches mein Zimmer war. An diesem Abend fragte ich einen meiner Mitbewohner nach ihr. Er sagte, diese Frau sei schon immer hier gewesen und ich solle sie einfach ignorieren wie alle anderen. Ich bohrte weiter, aber er wusste wirklich nichts und wiederholte nur, was man ihm bei seinem Einzug gesagt hatte. Diese Antwort beruhigte mich nicht, also fragte ich weiter, bis ich etwas Konkreteres erfuhr. Ein älterer Student aus ihrem Haus erzählte mir, sie sei mit der Universität verbunden und etwas exzentrisch, aber nicht gewalttätig. Ich fragte, warum niemand sonst ihr Verhalten so seltsam fand wie ich, und er antwortete, man könne nicht kontrollieren, wer hier wohne, da das dem Vermieter obliege. Diese Antwort befriedigte mich nicht, aber ich konnte nichts tun, also versuchte ich, sie zu vergessen. Doch dann wurde es schlimmer. Eines Nachts verließ ich mein Zimmer und stolperte fast über sie. Sie stand im Flur, direkt vor meiner Tür. Ich sprang buchstäblich zurück, weil sie mich völlig überrascht hatte. Es war nach Mitternacht an einem Dienstag. Das Haus war fast leer. Als sie mich sah, sagte sie nichts. Sie reagierte nicht einmal. Sie drehte sich einfach um und ging weg, als wäre ich der Eindringling. Ich werde nicht auf jedes Detail eingehen, aber es gab mehrere ähnliche Vorfälle, bei denen ich sie erwischte, wie sie herumschnüffelte oder Dinge tat, die sie nichts angingen. Irgendwann verlor ich den Schlüssel zu meinem Zimmer. Die drei Häuser waren früher Teil desselben Hotels gewesen, daher hatten alle Zimmer Eigenschlösser. Die meisten Bewohner schlossen ihre Türen nicht ab, aber ich konnte nicht ruhig schlafen, wenn jemand einfach hereinkommen konnte. Den Schlüssel zu verlieren war ein großes Problem. Jeder hatte einen Ersatz, auch ich, aber es ärgerte mich, weil ich einen neuen machen lassen musste, eine zusätzliche Belastung, die ich mir nicht leisten konnte. Ein paar Nächte später wachte ich plötzlich auf. Zuerst wusste ich nicht warum, doch dann hörte ich es. Ein leises Klopfen aus meinem Schrank, etwa alle 20 Sekunden. Es klang, als ob sich etwas hinter der Tür bewegte, als wäre etwas in meinem Schrank. Ich erschrecke nicht leicht und erstarre nicht in Gefahrensituationen, also beschloss ich, die Sache selbst zu regeln. Leise stieg ich aus dem Bett und atmete tief durch. Langsam ging ich zum Schrank und versuchte, meine Atmung zu kontrollieren. Mein Herz schlug wild. In einer schnellen Bewegung riss ich die Schranktür auf und schrie wie verrückt. Wie erwartet war die Frau darin. Sie hatte eine meiner Krawatten um den Hals gewickelt und ihre Augen waren weit aufgerissen. In der anderen Hand hielt sie ein Küchenmesser. Mein Schrei musste sie erschreckt haben, denn bevor ich reagieren konnte, stürzte sie sich mit dem Messer auf mich. Ich schrie erneut, aber diesmal war es kein gespielter Schrei. Es war ein Schrei purer Angst. Ich rang mit ihr und konnte ihr das Messer relativ leicht entreißen, da sie so zerbrechlich und klein war. Doch das machte die Situation nicht weniger gruselig. Sie trat, zappelte und biss, während ich sie am Boden festhielt, die ganze Zeit schreiend. Ich schrie um Hilfe und hörte, wie sich Türen öffneten, als einige Mitbewohner den Flur herunterliefen. Mein Freund Lee half mir, sie festzuhalten, und gemeinsam hielten wir sie nieder, während jemand anders die Polizei rief. Der Rest der Nacht war ein Wirrwarr. Die Polizei kam schnell und nahm sie sofort fest. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie aufgehört zu schreien, weigerte sich aber zu sprechen, was äußerst beunruhigend war. Die Polizisten fanden meinen Schlüssel bei ihrer großen Überraschung. Ein paar Wochen später erfuhren wir, wer sie war. Anscheinend war sie die Schwester des Vermieters, die er heimlich dort hatte wohnen lassen. Sie hatte schwere psychische Probleme und statt ihr die nötige Hilfe zu besorgen, hatte er sie einfach in eines der leeren Zimmer gesteckt. Ich glaube, der Vermieter wurde schließlich wegen Vernachlässigung und einigen anderen Dingen verhaftet zu Recht. Ehrlich gesagt gebe ich ihm mehr die Schuld als ihr. Ich habe sogar Mitleid mit ihr. Doch mein Mitleid ändert nichts daran, dass sie versucht hat, mich zu töten. Ich hätte in dieser Nacht sterben können. Ich habe keine Ahnung, warum sie sich so für mich interessierte. Aber ich hoffe nur, dass mir so etwas nie wieder passiert. Ich mache bald meinen Abschluss und werde die Uni definitiv vermissen. Aber ich glaube nicht, dass ich an diese Zeit zurückdenken kann, ohne an diese Nacht zu denken.